Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Diese Woche viel diskutiert in den Medien wurde über den Ex-Handballprofi Stefan Kretschmer, der in einem Interview mit T-Online ja gesagt hatte, dass drohende Shitstorms in sozialen Medien oder auch die mögliche Aufkündigung von Werbeverträgen, dass das dazu führen würde, dass sich viele Sportler nicht mehr politisch äußern würden, wenn es nicht einer angenommenen Mainstream-Meinung entspricht, was sie da sagen.
Wenn wir in unserem Land über Meinungsfreiheit reden, dann haben wir sicherlich die Meinungsfreiheit in dem Punkt, dass wir, wenn wir uns kritisch äußern, nicht dafür in den Knast kommen. Aber wir haben keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne. Weil sobald wir eine gesellschaftskritische Meinung äußern, haben wir von unserem Arbeitgeber mit Repressalien zu rechnen. Wir haben mit unseren Werbeverträgen Probleme, dass, sagen wir mal, der mit uns einen Werbevertrag macht, uns den kündigt, weil es halt nicht in sein Konzept passt. Also diese Meinungsfreiheit haben wir eigentlich in dem Sinne gar nicht, wenn wir kritisch unterwegs sind.
Das passt natürlich manchen ganz gut in den Kram. Das Interview wurde in verknappter Form schnell auch von AfD und AfD-nahen Accounts in sozialen Medien verbreitet. Beifall von den einen und Kritik von den anderen ließen da natürlich nicht auf sich warten. Und schnell wurde dann natürlich auch die Frage gestellt, ob nicht die wütenden Reaktionen und die Kritik an Kretschmer letztlich genau das bestätigen, was Kretschmer in seinem Interview sagen wollte, nämlich, dass man eben nicht kritisch unterwegs sein kann.
Ja, und auf der anderen Seite entstand aber auch der Eindruck, es gehe letztendlich dann gar nicht mehr direkt um den Inhalt des Gesagten, sondern eher darum, nochmal wieder einen weiteren Grund für die Diskussion zu finden über diese angebliche Meinungsfreiheitsproblematik, die da existieren soll und dann eben letztendlich dann Hass zu schüren.
Kretschmer distanzierte sich dann auch vehement von der Instrumentalisierung seiner Äußerungen. Das Ganze blieb die Woche über aber ein Thema und natürlich fragt auch die Bild-Zeitung, ob man nicht mehr sagen dürfe, was man denke.
Ja, und wir nehmen diese Diskussion auf, die natürlich auch durch die sozialen Medien befeuert wurde, und werfen mal einen Blick auf die Meinungsfreiheit und auf diese behauptete Verwicklung der Meinungsfreiheit. Und wir wollen fragen, was sogenannte Mainstream-Meinungen denn eigentlich sein sollen und was hinter der Rede von Maulkörben steckt. Und das besprechen wir jetzt mit dem Philosophen Wolfgang Buschlinger. Hallo, Herr Buschlinger.
Hallo.
Warum ist das denn aus philosophischer Perspektive überhaupt so wichtig, Meinungsfreiheit zu haben, und woher stammt dieses Konzept?
Eigentlich stammt das Konzept aus dem Bereich des Politischen. Der Philosoph Karl Popper sagte mal, das Gute einer Demokratie sei, dass man einen Herrscher absetzen könne, ohne dabei Blut vergießen zu müssen. Und damit man das kann, muss man eben wählen können und man muss sich seine Meinung bilden können über die Regierung und man muss die Meinung über die Regierung auch äußern können. Und von Anfang an war die Meinungsfreiheit mit dem Gedanken an Demokratie verwoben und gemeint als wichtiges Grundrecht, dass man auch gegen den Staat und die Herrschaft eben für sich reklamieren kann.
Muss man ja wirklich fragen, haben wir da ein Problem mit Meinungsfreiheit in diesem ursprünglichen Sinne eigentlich überhaupt?
Also ich denke, wir haben das nicht. Wir haben eher ein Problem mit Meinungsäußerungen. Und ich meine das so. Wenn man das Wort Meinungsäußerung anschaut, dann muss man erstmal gucken, was ist eine Meinung. Meistens geht es dabei nicht um Tatsachenbehauptungen. Wenn man über Meinungen spricht, die Leute streiten sich nicht darüber, ob 2 und 2 4 ist oder ob Berlin zwischen Warschau und Paris liegt. Das sind nicht die Gegenstände, über die man spricht. Das wären Tatsachenbehauptungen. Sondern man spricht eigentlich bei Meinungen über die Bewertung von Tatsachen. Zum Beispiel sagt man das und das, das finde ich nicht so gut. Vielleicht schlimmer, das und das finde ich doof. Man äußert also nicht primäre, man sagt also nicht, was man über die Welt denkt, sondern man sagt seine Position zu dem, was in der Welt der Fall ist. Und das erlaubt dann ist man in dem Bereich der Emotionen und eben der Bewertung. Und man macht damit dem zweiten Teil, den Äußerungen, Tür und Tor auf. Denn die Sachen, die man dort sagt, in diesen Meinungsäußerungen, die sind oft hochgradig emotionalisiert. Und entsprechende Formen wählt man dann bei den Worten oder auch im Ton oder im ganzen Duktus, wie man etwas von sich gibt. Und das Problem ist nicht so sehr der Inhalt, also das, was man kritisieren möchte, das war auch bei Stefan Kretschmer nicht der Fall, sondern das Problem ist eigentlich, wie man das, was man da sagt, sagt. Und man sagt es vergleichsweise ungehemmt, man sagt es in einem Jargon, der einem bekannt vorkommt aus Verschwörungstheorien oder aus dem Nationalsozialismus, oder man meint etwas eben böse. Und das ist das Problem dabei.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann müssen Meinungen auf eine bestimmte Art und Weise geäußert werden, damit man sie überhaupt als Meinung wahrnehmen kann. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel auf diese Debatte um Sexismus eingeht, dann hat man ja den Eindruck, dass das oft so auch in so Hass mündet. Und dann fragt man sich ja schon, Hass ist ja nicht wirklich eine Meinung, oder?
Hass ist sicherlich keine Meinung. Es geht dort nicht um Inhalte, sondern es ist ganz oft so, egal auf welcher Seite man in dieser Debatte steht, dass es darum geht, eine bestimmte deutliche Marke zu setzen, sein Ressentiment möglicherweise vorzubringen oder dann eben verschlimmert auf jeden einfach nur verbal einzuschlagen. Und man meint dann, dass man, weil doch Meinungsfreiheit gilt, weil man doch alles sagen können muss, meint man, man darf es auch in jedem Ton sagen. Und das verschärft dann die Situation. Also der Ton macht hier die Musik. Der Inhalt ist nicht so wichtig, sondern die Form, die ist bestimmend. Und oft merkt man dann, bei den Äußerungen geht es eigentlich darum, entweder wollen die Leute Recht haben oder jemand anderen klein machen oder das eigene Ressentiment äußern oder irgendetwas in der Richtung.
Jetzt kann man ja aber ganz schwierig, also gerade wenn man auch emotional debattiert, das trennen, also die Form und den Inhalt. Kann das überhaupt gelingen, über das eine zu sprechen und das so zu machen, dass nicht andere verletzt werden, ohne dann tatsächlich etwas zu verteilen, was wie ein Maulkorb wirken kann?
Also man kann das lernen. Es gibt auch Phasen der Diskussion, in denen lief das besser. Man muss wenn man an einer solchen Diskussion teilnehmen möchte, sagen, was möchte ich besprechen? Geht es mir um den Inhalt? Und wenn man auf der sachlichen Ebene bleibt oder sich wenigstens bemüht, auf dieser sachlichen Ebene zu bleiben, also sich zu mäßigen, dann kann man in der Bundesrepublik zum Beispiel über fast alles sprechen. Ja? Wenn man das nicht tut, dann geht es eben nicht. Und dieser Punkt der Mäßigung, den kann man lernen. Und insofern, Ihre Frage war ja, ob man das auseinanderhalten kann. Es wird oft nicht auseinandergehalten. Man kann es aber lernen und es wäre schön, wenn man es auseinanderhielte, weil man dann das, was man zu sagen hat, auch in einem anderen Ton sagen kann.
Und das Klima aktuell, würden Sie schon sagen, ist ein bisschen verroht in dieser Hinsicht?
Das ist ganz schön verroht. Das hat ganz viele Gründe. Manche nutzen das Netz beispielsweise, um ungehemmt ihren Frust in meinen Augen zu artikulieren oder ihre Vorurteile. Also die Enthemmung spielt da eine gewisse Rolle. Es spielt aber auch eine Rolle, dass es in vielen Debatten um von mir aus Inklusion, Migration, Sexismus, also die ganzen Felder, die von denen wir sagen würden, die sind vermint, dass es dort so Eskalationsstufen gegeben hat, also dass man sich gegenseitig hochgeschaukelt hat, dass man gar nicht mehr fragt, was meint der andere, wenn er zum Beispiel sagt, ich finde, es gibt keinen Grund, anderen Leuten etwas abzugeben, denn ich bin Egoist und ich will Egoist sein. Da unterstellt man immer gleich etwas und man fragt nicht, ob es möglicherweise eine sinnvolle Position ist. Und diese Eskalation hat dann verschiedene Stufen und es geht gar nicht mehr darum, Inhalte zu besprechen, sondern man vermutet gleich beim anderen, er will etwas gegen die eigene Position äußern oder auf mich einschlagen oder man instrumentalisiert den anderen oder so etwas. Und von daher würde ich sagen, ist die Situation in Bezug auf die Qualität, also auf die Form der Äußerung im Moment relativ verfahren und alles wird gleich mit einer Werbe und mit einer auch emotionalen Gewalt geäußert, dass man denkt, geht das nicht auch anders?
Wenden wir uns jetzt mal den USA zu. Auch hier ist ja die Debatte um Free Speech immer mal wieder Thema und wird auch von der rechten sogenannten Alt-Right-Bewegung instrumentalisiert.
Vor allem dann, wenn sich Crowdfunding-Plattformen vorbehalten, Personen bei Verstößen gegen ihre Community-Richtlinien auszuschließen und zu den Menschen weniger Plattformen zu bieten, sie aber eben auch von einer Einnahmequelle abzuschneiden. Wie sehen Sie das, Herr Buschlinger? Ist es in Bezug auf die Meinungsfreiheit problematisch, wenn Plattformen ihr Hausrecht nutzen, um NutzerInnen beispielsweise wegen Hate Speech auszuschließen?
Nein, das wäre nur gegeben, wenn, also die Problematik wäre nur gegeben, wenn das von staatlicher Seite der Fall ist. Aber beispielsweise in den USA, in einem Land, das sehr privatwirtschaftlich organisiert ist, da kann jeder eine Plattform starten und hat entsprechende Rechte und folglich kann er auch sagen, was er da nicht haben möchte. Dann müssen sich halt die betroffenen Leute irgendwo anders hinwenden bzw. sich selbst organisieren.
Sie haben eben gesagt, das ist Privatwirtschaft. Wenn man jetzt mal auf die Gesellschaft schaut, dann wird da ja immer wieder behauptet, auch aufgrund solcher Vorgehensweisen, also aufgrund solcher Ausschlüsse, dass eben diese Political Correctness, wie dann immer gesagt wird, dazu führt, dass es Unsagbarkeitsschranken gäbe. Wie sehen Sie das denn? Gibt es die? Haben die reale Auswirkungen? Und wenn ja, wo liegen die?
Also ich glaube, es gibt sie und ich will mal was pro Politically Correctness sagen. Wenn man das ganze Anliegen ernst nimmt, dann merkt man, dass es ein Anliegen ist, das von mindestens einem guten Willen getragen ist, weil es ja darum geht, sprachlich nicht andere zu diffamieren, nicht zu diskriminieren und so weiter. Das kann man natürlich auch überziehen und das wird auch oft überzogen, weil insbesondere dann, wenn man bei dem anderen sofort irgendwie wittert, der will doch gar nicht was Vernünftiges sagen, sondern der möchte doch gerne lieber Recht haben. Und wozu das führt, ist dann Folgendes. Manche Leute werden verschüchtert und sagen dann lieber gar nichts mehr. Und noch andere, das würde dann auch die Äußerung von Herrn Kretschmer betreffen, da ist es so, die werden instrumentalisiert oder haben den Eindruck, sie werden muss mit dem Vorwurf leben, sie seien selbst Leute, die instrumentalisieren. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wenn ich als Mann sage, mir passt einiges an der MeToo-Debatte nicht, dann habe ich ein Problem. Und zwar erstens unterstellt mir vielleicht die eine Seite, du hast gar kein Problem mit der MeToo-Debatte, sondern du bist eigentlich jemand, der was gegen Frauen hast, antifeministisch, und deine Äußerung muss man in diesem Licht sehen. Dann unterstellt man mir etwas und man sagt also, ich hätte meine Argumente nur instrumentalisiert und dahinter verbergen sich eigentlich unlautere Absichten. Oder, das ist die andere Variante, man sagt, der hat ein ernstes Anliegen, der Buschlinger, und das ist jetzt stellvertretend für die Situation in Deutschland und dann werde ich selbst instrumentalisiert. Also mein Problem ist dann, ich gehe in so eine Debatte rein und also beispielsweise in dieser, aber auch in viele andere, in einer bestimmten Position, dann muss ich entweder mit Unterstellungen leben oder aber ich werde instrumentalisiert. Und der Effekt ist dann ganz oft, dass, wenn man darum weiß, man bestimmte Räume einfach meidet, in denen so etwas passiert. Also zum Beispiel den öffentlichen Raum.
Das heißt, Sie sagen nichts mehr?
Doch schon, aber man hat ja eine gewisse Furcht, dass man falsch verstanden wird. Man möchte nicht falsch benutzt werden. Und man hat immer auch noch Leute im privaten Bereich, einige wenige, in denen man solche Dinge erörtern kann, ohne dass man gleich mit schlimmen Vorwürfen rechnen muss. Und der Effekt ist dann, dass viele solcher Gespräche, hoffentlich jedenfalls, sich aus dem öffentlichen Bereich eher in den privaten Bereich verlagern, weil es dort immer noch sehr viele Gleichgesinnte gibt, würde ich sagen, die über kritische Punkte auch dann sprechen wollen.
Aber ist das ein gesellschaftlicher Handel, der sich aus Ihrer Perspektive lohnt? Weil man tauscht hier sozusagen, nicht jeder kann immer alles sagen. Aus dem Grund von, wir möchten gesamtgesellschaftlich eine größtmöglich verletzungsfreie Kommunikation gewährleisten. Das ist ja der Handel, den man da sehen könnte. Finden Sie den lohnenswert?
Also man muss natürlich immer wieder mit Überziehungen leben. Und für mich stellt sich das im Moment so dar. Es gibt sehr viele Menschen, die versuchen, mit dem Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit ihren Zorn zum Ausdruck zu bringen. Und das ist halt gerade in der jetzigen Situation so. Aber ich habe ein wenig die Hoffnung, dass sich das auch auswächst, dass man zurückkommt das klingt jetzt ein bisschen altbacken, aber so zu der Tugend der Mäßigung, damit sich in einigen Jahren, vielleicht auch in 10 Jahren erst, so etwas wie ein wohltemperierter Diskurs oder eine wohltemperierte Diskursatmosphäre wieder einstellen kann. Es gibt halt, man muss mit Überziehungen leben und für den Moment nimmt man das in Kauf und hofft, dass dann doch wieder die Situation etwas heruntergekocht wird. So passiert es ja wohl auch oft.
Halten Sie das auch für etwas, was wir der Digitalisierung, ich sag mal, zu verdanken haben? Also ein frei verfügbares Medium für jeden öffentlich zugänglich führt erstmal zu dieser Exaltierung?
Ja, das ein bisschen hat es damit zu tun. Es erinnert mich so an die ersten Anfänge, wenn man mit einem Textverarbeitungsprogramm konfrontiert wird, dann schreiben die ersten Blätter, die man macht, da versucht man alle Schriften auszudrucken in irgendwelchen Farben und Größen, also konstruiert komische, also sehr merkwürdige Texte. Und später, wenn man sich daran gewöhnt hat, also wenn man sich jetzt im Fall der Digitalisierung daran gewöhnt hat, dass es diesen ersten Hype, will ich mal sagen, oder diesen ersten Wutausbruch da gab, dann kommt man wieder in normales Fahrwasser und man kann sich dessen bedienen. Also in einer gewissen Weise ist die Digitalisierung eine Ursache, die geht aber weg, denke ich. Und die andere Seite ist, es ist nicht die einzige Ursache, sondern da kommen viele auch eben politische Effekte hinein, wie wir haben tatsächlich ein Problem mit dem mit der Behandlung von Frauen in unserer Gesellschaft. Wir haben ein Problem wie wir mit Migranten umgehen sollen und so weiter und so fort.
Themen, über die man auf jeden Fall eigentlich in der Gesellschaft diskutieren muss. Und Sie haben ja eben gesagt, Sie machen es bei manchen Themen dann lieber, dass Sie sich ins Private oder in Gruppen zurückziehen, wo Sie das Gefühl haben, da kann man sich auf eine bestimmte Art und Weise äußern. Aber das ist doch dann ein Problem, wenn man dann einfach nur darauf hofft, dass sich das irgendwann auswächst.
Ich finde, ich sollte mich auch sozusagen bei der Diagnostizierung von Problemen mäßigen, genauso wie ich mich in der Art und Weise, wie ich mich äußern, mäßigen soll. Ich würde jetzt erstmal gucken und denke, also so wie ich das sehe, ich habe so private philosophische Zirkel, da sehe ich, dass es genügend Leute gibt, die da anders denken und die sich eher von der Art und Weise, wie im Moment Meinungen geäußert werden, abwenden, weil sie davon angenervt sind.
Vielleicht ist also dann in Zukunft die Mäßigung das neue Extrem und wird dann wieder nach außen getragen. Über die Grenzen des Sagbaren und über Meinungsfreiheit sprachen wir mit dem Philosophen Wolfgang Buschlinger. Vielen Dank.
Vielen Dank.